David Ben-Gurion zum Buch Josua. Und das ist vielleicht auch etwas spezifisch Israelisches, dass wir hier einen Politiker ohne besondere theologische Ausbildung haben, der sich intensiv mit dem Buch Josua befasst hat. Ben-Gurion war noch 1886 in der Stadt Plonsk im Russischen Reich, de facto zu dem alten Polen gehörend, geboren in einer Familie, die religiös war. Also er hat noch einen grundlegenden religiösen Unterricht bekommen, aber relativ jung aufgehört, als praktizierender Jude zu leben. Ist im Alter von 20 Jahren nach Palästina, damals noch Teil des Osmanischen Reiches, eingewandert. Das ist Teil der zweiten Einwanderungswelle, die etwa 20.000 Personen eingeschlossen hat und etwa 10% von den 2.000 bis 3.000 waren so der ideologische harte Kern des sozialistischen Zionismus, der letztlich den Staat Israel aufgebaut hat. Und da ist Ben-Gurion natürlich die herausragende Person. Einfach formal merkt man in seinem politischen Aufstieg 1921 Generalsekretär der zionistischen Gewerkschaft, 1930 Vorsitzender der neu gegründeten Arbeiterpartei, die sich aus Vorgängerparteien zusammengeschlossen hatte und dann schließlich und damit im Grunde genommen die führende Persönlichkeit der zionistischen Bewegung 1935 der Vorsitzende der Jewish Agency. Und wahrscheinlich kann man sagen, dass ohne Ben-Gurion der Staat Israel nicht gegründet worden wäre. Er hat, was auch immer man von ihm halten mag, und da kann man sicher viel darüber diskutieren, aber es war sicher seine Politik und seine Entschlossenheit, die wirklich die Sache vorangetrieben hat. Und er wurde dann auch mit der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 Israels erster Ministerpräsident, was er mit einem Jahr Pause, das er sich selber gesucht hatte, weil er das Bedürfnis hatte, sich zurückzuziehen. Da war er bis 1963 Ministerpräsident und auch immer in Personalunion Verteidigungsminister, obwohl er keine besondere militärische Karriere gemacht hat. Also er hatte als Soldat des jüdischen Bataillons der britischen Armee im Ersten Weltkrieg, Ende des Ersten Weltkriegs noch gedient, aber keine größere militärische Karriere gemacht. Aber trotzdem war er auch Verteidigungsminister und ist auch noch bis 1970 Knesset-Abgeordneter geblieben und hat dann später sich zurückgezogen in den Kibbuz Sdeboker, südlich von Beersheba in der Negev-Wüste, weil ihm eben auch gerade die Urbarmachung der Wüste, die ja eigentlich 2/3 des Staatsgebietes von Israel sind, so wichtig war. Und dort ist bis heute auch der Karawan, in dem er gewohnt hat, erhalten. Ein sehr bescheidenes Haus eigentlich, sehr unterschiedlich zu dem, was heutige israelische Politiker als ihre Wohnsitze haben. Und er ist auch neben dem Kibbuz zusammen mit seiner Frau Paula begraben, in einem Ort mit einer wunderschönen Aussicht auf das Wadi Zin. Und ansonsten ist noch erhalten sein Haus in Tel Aviv, das Museum ist, ein zweistöckiges Haus. Und das Beeindruckende an diesem Haus ist eigentlich die zweite Etage, die eigentlich nur Bibliothek ist. Also Ben-Gurion, der nicht Zeit hatte, er hatte angefangen, Jura zu studieren, noch in Istanbul, noch in der osmanischen Herrschaft. Aber ansonsten hat er nie Zeit gehabt, weiter akademisch formal tätig zu sein. Aber er hat wie besessen gelesen, auch in den ersten Jahren, nachdem er eingewandert war nach Palästina und in der Landwirtschaft in einem Kibbuz gearbeitet hat, hat er sich abends immer zum Lesen zurückgezogen. Und er sprach, wie viele Juden natürlich damals auch, viele Sprachen, hat Dinge in unterschiedlichen Sprachen gelesen und eben auch sehr viel über die Bibel. Und gerade das Buch Josua war ihm ganz wichtig. Und das sieht man auch daran, dass er Anfang der 50er Jahre in seinem Haus einen Bibelkreis zusammen mit Professoren der Bibel, Archäologen und auch einigen Militärs ein Bibelkreis abgehalten hat, in dem jeder der Teilnehmer einen Vortrag zum Buch Josua gehalten hat. Und seinen Vortrag über die frühe Anwesenheit Israels in seinem Land, den hat er später noch etwas überarbeitet. Und das ist das eine, wo ich einige Auszüge zugebracht habe. Und zwar geht es eben hauptsächlich dabei um die Ka beiden letzten Kapitel des Buches Josua, die Kapitel 23 und 24. Wir hatten ja gesehen, dass es im Grunde genommen zwei Abschiedsreden von Josua sind und man sich durchaus fragen kann, warum gibt es die beide? Und hatten auch gesehen, dass moderne biblische Forschung, wir hatten das am Beispiel von Jaja Sakowitsch gesehen, im Kapitel 24 durchaus eine parallele Tradition zur Gabe der Tora am Sinai gibt. Eben eine Tora, die mitten in Kanaan gegeben wird und nicht von Mose, sondern von Josua. Und Jecheskel Kaufmann, von dem wir ja letztes Mal Texte gelesen haben, war der Meinung, dass dieses Kapitel 24 eine späte Hinzufügung zum Buch Josua ist. Kaufmann hat nicht an Ben-Gurions Bibelkreis teilgenommen, vielleicht war ihm das nicht wissenschaftlich genug, warum auch immer. Und wir sehen hier, dass David Ben-Gurion noch kein Problem hatte, diesem angesehenen Wissenschaftler in seiner Datierung des Kapitels 24 zu widersprechen. Und im Grunde genommen sehen wir hier, wie sich Ben-Gurion vorgestellt hat, dass die Niederlassung der israelitischen Stämme im Land ausgesehen hat. Also, Ben-Gurion. Professor Kaufmann stellt in seinem Kommentar zum Buch Josua ohne überzeugenden Beweis fest, dass Kapitel 24 des Buches Josua eine spätere Zufügung ist. Ein gründliches Studium von Kapitel 24 wird jedoch notwendigerweise zu der Folgerung führen, dass der Großteil des Kapitels nicht spät und keine Zufügung ist, sondern der wesentliche Inhalt des Buches Josua und in jedem Fall sein ältester und zuverlässigster Teil, wenn auch einige Verse später hinzugefügt wurden. Denn in ihm finden wir eine elementare Tatsache. Die Tatsache, dass Josua Israel vor die Wahl gestellt hat, ihm, dem Gott Israels, oder den Göttern der Völker zu dienen. Und das Volk erwählte ihn. Diese Tatsache, seine Erwählung durch das Volk, die im 24. Kapitel des Buches Josua niedergelegt wurde, steht im Widerspruch zu einigen anderen Quellen in der Bibel und zu der in unserem Volk anerkannten Tradition, nach denen er Israel erwählt hat, wie es im Buch Deuteronomium und auch in Exodus heißt. Denn ein heiliges Volk bist du ihm, deinem Gott. Dich hat er, dein Gott, erwählt, ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein vor allen Völkern, die auf der Erde sind. Und da hören wir in Kapitel 24 des Buches Josua, dass Israel sich Gott erwählt hat und nicht umgekehrt. Und es leuchtet nicht ein, dass dieses Kapitel spät ist. Denn niemand hätte es gewagt, der anerkannten Tradition, dass er Israel erwählt habe, zu widersprechen und die Tatsache zu erfinden, dass das Volk Gott erwählt hat. Aber man kann verstehen, dass, wenn das Volk Gott erwählt hat, das heißt, sich am Glauben an den einen Gott festgemacht hat, es dadurch zu einem erwählten Volk wurde, das viele hundert Jahre lang das eine und einzige Volk war, das an einen Gott glaubte. Und alle anderen Völker in der gesamten Zeit der Bibel und auch lange Zeit nach ihrem Abschluss vielen Göttern dienten. Zu Recht konnte daher das Volk in allen Generationen stolz sein auf, du hast uns aus allen Völkern erwählt. Es besteht kein Zweifel, dass wir in Kapitel 24 eine echte frühe Urkunde haben, die in keinerlei Widerspruch zum Sinai-Ereignis und zur Gabe der Tora durch Mose in der Wüste steht. Der scheinbare Widerspruch verschwindet, wenn wir die Unterschiede zwischen den beiden letzten Kapiteln des Buches Josua, Kapitel 23 und Kapitel 24, wahrnehmen. In Kapitel 23 spricht Josua zu denen, die aus Ägypten ausgezogen sind. Ihnen brauchte die frühe Geschichte und den Auszug aus Ägypten nicht zu erzählen, denn sie hatten an diesen Erfahrungen nicht weniger Anteil als Josua selbst. Sie waren noch nicht in Stämme zerteilt, Denn die, die nach Ägypten herabgezogen und aus Ägypten herausgezogen waren, waren die ganze Zeit in einem Glauben und in einer Hoffnung geeint und wurden von einem Anführer und Lehrer geleitet, von Mose ben Amram. Und Josua begnügte sich in seinen Worten an sie vor seinem Tod, wie gesagt in Kapitel 23, mit der Forderung, dass sie sich auch in Zukunft an ihm, ihrem Gott, festmachen werden, wie sie es bis zu diesem Tag getan haben. Und warnte sie, sich nicht an denen, die von diesen Völkern übrig bleiben, festzumachen. Denn als sie in das Land kamen, bestand eine solche Gefahr wirklich. Denn es waren im Land noch Völker, die anderen Göttern dienten. Mit denen, die aus Ägypten ausgezogen waren, musste kein Bund geschlossen werden. Denn sie hatten den Bund am Berg Horeb und danach in den Steppen Moabs geschlossen, wie es in Deuteronomium 28,69 erzählt wird, durch den großen Anführer Mose ben Amram. Und Josua musste ihnen nicht Gesetz und Recht vorlegen, denn sie hatten diese von Mose empfangen. Daher schließt Josua in Kapitel 23 keinen Bund. Aber in Kapitel 24 bespricht sich Josua mit den Stämmen Israels, die alteingesessenen Einwohner des Landes waren, das Land niemals verlassen hatten und überhaupt nicht nach Ägypten hinabgezogen waren oder vor der Generation Moses, das heißt vor dem traditionellen Auszug aus Ägypten zurückgekehrt waren. Und zu ihnen gehörten wahrscheinlich die Söhne Ephraims, die in 1. Chronik 27 bis 21 erwähnt werden. Da wird von Söhnen Ephraims gesprochen, die durch die Einwohner von Gad getötet worden sind. Und das ist ja eigentlich nicht möglich, wenn Ephraim und seine Söhne in Ägypten waren. Und nach ihnen wurde das Land in den Tagen Josefs das Land der Hebräer genannt. Und in den Tagen Moses wurde der Gott Israels eher der Gott der Hebräer genannt. In den Büchern Josua und Richter werden die Hebräer nie erwähnt. Hebräer werden nur in drei Büchern der Tora erwähnt: Genesis, Exodus, Deuteronomium. Und in 1 Samuel, Jona und Jeremia. Im Samuelbuch erscheinen die Hebräer als Teil des Volkes, das unter die Philister verknechtet ist. Und bei Jeremia ist die Bezeichnung Hebräer identisch mit Jude. Die alteingesessenen Einwohner des Landes waren es, die in Stämme aufgeteilt waren, entsprechend dem Ort ihrer Niederlassung. Und darum beginnt Kapitel 24 mit den Worten: Und Josua versammelte alle Stämme Israels in Sichem. Hier stellen sie sich vor Gott auf, denn Josua brachte sie zusammen zu seinem Heiligtum, das in Sichem war. Und von vornherein rief er sie, seinen Bund zu schließen, der noch nicht mit ihnen geschlossen war. Denn diesen Bund hatte Mose nur mit denen geschlossen, die aus Ägypten herausgezogen waren. Die im Land Alteingesessenen kannten die Geschichte des hebräischen Volkes nicht. Und daher begann Josua seine Worte mit der Erzählung der frühen Geschichte bis zum Auszug aus Ägypten. Und obwohl der Glaube an den einen Gott ihr historisches Erbe war, gab es unter ihnen auch fremde Götter, da sie einige Generationen inmitten von Völkern, die vielen Göttern dienten, gelebt hatten. Und der Glaube der Väter an den höchsten Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, hatte sich bei ihnen nicht in seiner Reinheit und Vollkommenheit bewahrt. Sie waren nicht am Berg Sinai dabei, als Mose den Bund mit den aus Ägypten herausgezogenen geschlossen und ihnen die Tafeln mit den 10 Worten gegeben hatte. Und daher stellte Josua sie vor die Wahl und sagte zu ihnen: Und jetzt fürchtet ihn und dient ihm in aller Aufrichtigkeit. Und wenn es in euren Augen schlecht ist, ihm zu dienen, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Die Götter, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder die Götter des Amoriters, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir werden ihm dienen. Stellen Sie sich jetzt vor, dass jene, wie die übrigen, aus Ägypten herausgezogen und mit den anderen am Berg Sinai waren. Dort sagten: Wir werden es tun und hören. Und dort den Bund geschlossen haben. Wie ist es möglich, dass Josua zu diesen Juden kommen und ihnen sagen kann: Wählt euch andere Götter? Das ist ausgeschlossen. Aber die Führung des Volkes antwortete: Auch wir werden ihm dienen, denn er ist unser Gott. Josua warnte noch einmal: Ihr könnt ihm nicht dienen, denn ein heiliger Gott ist er, ein eifersüchtiger Gott ist er. Aber das Volk antwortete ihm: Nein, wir werden ihm dienen. Wie konnte er dies zu dem Volk sagen, das mit Mose in Ägypten war? Nach dieser Antwort sagte Josua ihnen die klaren und bedeutungsvollen Worte. Und Josua sagte zum Volk: Zeugen seid ihr für euch, dass ihr euch ihn erwählt habt, ihm zu dienen, und sie sagten: Zeugen. Josua legte hier die ewige Tatsache fest, dass das hebräische in seinem Land lebende Volk im historischen Moment ihn erwählte, ihm Gott zu sein. Und dann, nachdem sie Gott anerkannt hatten, sagte Josua zu ihnen: Und jetzt entfernt die fremden Götter, die in eurer Mitte sind, und wendet euer Herz ihm, dem Gott Israels, zu. Nirgendwo im ganzen Buch Josua wird erwähnt, dass die Juden anderen Göttern gedient haben. Warum sagt er dann zu ihnen: Wählt? Es ist klar, dass es unter denen, die aus Ägypten herausgezogen waren, keine fremden Götter gab, sondern nur unter den autochthonen Juden, die die ganze Zeit im Land wohnten. Dies ist die Hypothese, die ich vorlege, dass es Hebräer gab, die die ganze Zeit im Land lebten. Dies ist, wie gesagt, eine Hypothese. Es ist möglich, dass sie nicht die ganze Zeit im Land lebten, sondern früher, vor dem Auszug aus Ägypten in Moses Tagen, in das Land der Hebräer oder das Land Kanaan kamen und von ihren Nachbarn beeinflusst wurden. Weil der frühe, ursprüngliche Glaube war noch stark. Und dieses Volk versprach Josua: Ihm, unserem Gott, werden wir dienen und auf seine Stimme hören. Und dann kommt die wichtige Geschichte, die ein Eckstein in der Geschichte der israelitischen Religion ist und das Siegel der historischen Wahrheit trägt, denn es leuchtet nicht ein, dass dies eine spätere Hinzufügung ist, in der Absicht, die Gestalt des Mose ben Amram zu verwischen oder zu verkleinern oder die Ehre des Josua bin Nun zu vergrößern. In den späten Büchern der Bibel finden wir keinerlei Versuch von irgendeiner Seite, Josua bin Nun zu schmücken und zu verherrlichen und den Wert Moses zu verringern. Manche stellen sogar das Gegenteil fest. Dies war also ein großes, einschneidendes historisches Ereignis in der Geschichte der alteingesessenen Hebräer, die nicht mit Mose beim Auszug aus Ägypten und beim Sinai-Ereignis dabei waren. Dies war für sie eine Art Sinai-Ereignis. Und es gibt keine Grundlage, Beweis oder vernünftigen Grund, dieses grundlegende und wichtige Kapitel in der Geschichte der israelitischen Religion zu einer späteren Zufügung zu machen und zu erfinden. Ebenso wie es in diesem Abschnitt keinen ausreichenden und überzeugenden Grund gibt, die Echtheit des Sinai-Ereignisses in den Tagen Moses und der aus Ägypten hinausziehenden für nichtig zu erklären. Dies war zweifellos die größte prophetische Tat Josuas und eine der entscheidenden Taten in der Geschichte der israelitischen Religion. Es gibt kein besseres Zeugnis für die Größe des jüdischen Volkes in seiner Neigung zum Glauben an einen Gott, den höchsten Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, an den Abraham der Hebräer glaubte und die anderen Hebräer, die das Land nicht verließen und auch in den Tagen der Hungersnot nicht nach Ägypten herabzogen. Und es war ihnen vergönnt zu sehen, dass Kinder Israels, die nach Ägypten herabgezogen waren, in ihr Land zurückkehrten. Und Josua, der zu den aus Ägypten herausgezogenen gehörte und Moses Schüler war, schloss mit ihnen einen Bund, wie den Bund, den Mose mit den aus Ägypten herausgezogenen in der Wüste Sinai geschlossen hatte. Also Ben-Gurion löst das Problem dieser doppelten Kapitel eigentlich damit, dass er sagt, Josua hat jedes Mal zu anderen Leuten gesprochen. Das eine Mal zu denen, die aus Ägypten herausgezogen sind und das andere Mal zu Israeliten, die das Land nie verlassen haben. Und eigentlich kann man nur, wenn man diese Position von Ben-Gurion kennt, die ersten Sätze der israelischen Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 verstehen. Da heißt es nämlich, im Land Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Denn diese Formulierung widerspricht sowohl dem biblischen Narrativ, nachdem das Volk Israel in Ägypten entstanden ist, dort aus den 12 Söhnen Jakobs, die 12 Stämme werden, und die Tora eben am Sinai gegeben wird. Und es widerspricht auch der modernen Bibelkritik, die unterschiedliche Theorien hat, wie das jüdische Volk entstanden ist. Und da gibt es durchaus viele, die auch heute sagen, dass es sich um Stämme gehandelt haben, die teilweise vielleicht Kanaan wirklich nie verlassen haben. Was die Entstehung der Tora oder zumindest die Endredaktion der Tora und der biblischen Bücher angeht, würde das auch eher im babylonischen Exil als im Land Israel festgelegt werden. Also weder nach der traditionellen jüdischen Auffassung noch nach der modernen Bibelwissenschaft ist dieser Satz akzeptabel, und da steht eben hinter Ben-Gurions Gedanke, dass es einen großen Teil des Volkes gegeben hat, der nie das Land verlassen hat und auf diese Weise das Volk, das jüdische Volk im Land Israel entstanden ist. Ja, soweit dieser erste Text. Gibt es dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Man kann mich hören?
Ja, sehr gut.
Okay. Ja, ich habe jetzt mal für mich, das mache ich sehr häufig, ein bisschen Textstatistik betrieben. Also, die erste Rede Josuas, die betont ja, vermischt euch nicht, vermischt euch nicht, vermischt euch nicht. Das kommt einige Male vor, weil ihr nämlich dann ja zur Vielgötterei irgendwie ja angestiftet werden könnt. Und dann, ja, dann verlasst ihr den Glauben an mich, den einzigen Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, das sagt ja Ben-Gurion, da waren vielleicht, ja, das wäre ein anderer Adressatenkreis. Hier ist also textstatistisch, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen dem Herrn dienen nochmal. Und wir wollten nochmal dem Herrn dienen und nochmal. Also das kommt insgesamt viermal vor. Das ist dort eigentlich der Schwerpunkt der Aussage dieses Gesprächs, Rede Josuas. So, jetzt sagt Ben-Gurion, das sind ja immer große Teile des hebräischen Volkes in Israel geblieben. Aber kennen die Vorgeschichte nicht, diejenigen erlebt haben, die nach Ägypten mal ausgewandert sind. Da, also zunächst mal, wenn die sagen, wir wollen dem Herrn dienen, dann gibt also diese gelehrten Rabbinen, die hätten sich beispielsweise auf das Wörtchen auch im Kapitel 24 18 hätten die sich vielleicht gestürzt. Auch wir wollen dem Herrn dienen, wie die anderen, die ja aus Ägypten gekommen sind und ja, nur dem einen Gott dienen. Dieses auch finde ich so interessant. Aber was spricht gegen Ben-Gurion? Der behauptet ja, die sind da geblieben, die kennen die Vorgeschichte derjenigen, die nach Ägypten ausgewandert und wieder zurückgekommen sind, kennen sie nicht. Aber jetzt heißt es in 24, 16, 17, denn der Herr, unser Gott, war es, der uns und unsere Väter aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt hat. Und der vor unseren Augen alle die großen Wirkungen, er hat uns beschützt auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind. So, wir sind gegangen. Also, da definieren sie sich auch als diejenigen, die ja aus Ägypten kommen. Ja, und dann sagt Ben-Gurion, ja, das kann ja sein. Die sind ja vielleicht vorher schon, das sagt er ja, die sind ja vielleicht vorher schon mal aus Ägypten rausgekommen. Das heißt, der definiert und, wie soll ich mal sagen, ja, fabuliert, sich seine Geschichte da zusammen, das kann ich so nicht akzeptieren. Also da müsste er sagen, warum sagen die uns und wir gegangen sind und so weiter. Ja, und dann hat er diese kleine, diesen kleinen Lösungsversuch. So, und jetzt zu der israelischen Unabhängigkeitserklärung. Das ist ja wo die Präambel. Hier lebte das Volk frei und unabhängig. Ja, Sie haben ja eben erzählt, ja, diese Hypothese, dass immer ein großer Teil des Volkes in Israel geblieben ist, würde also der Hintergrund für diese Behauptung sein. Hier lebte es frei und unabhängig, und zwar ständig das Volk. So, nein, historisch ist das falsch. Frei und unabhängig überhaupt nicht. Also den größten Teil seiner Geschichte nicht. Also gehen wir mal von den Römern zurück, dann waren es die Seleukiden und davor waren es die da waren also das ist der Dochenreich, waren sie abhängig. Davor war das Volk abhängig von, ne, Seleukiden, davor den Ptolemäern, davor vor den Persern, davor und so weiter. Man kann das zurückverfolgen. Die waren ständig oder fast ständig abhängig, nicht frei und unabhängig. Das stimmt doch gar nicht. Historisch ist das falsch. Ja.
Ja, also ganz spannend, was Sie alles zusammengesucht haben. Und mir ist auch so gegangen, dieser Vers Josua 24, 18, wo es heißt, auch wir werden ihm dienen. Natürlich hätten oder haben sich vielleicht auch die Rabbinen auf dieses Wort gestürzt, aber ich denke, das ist auch Ben-Gurion so meint,
Er meint das, ja.
dass
Aber
er
warum?
eigentlich den Schwerpunkt auf dieses auch, nämlich auch wir, in Zufügung zu denen, die aus Ägypten herausgezogen sind.
Ja, aber warum sagen die dann vorher, wir sind rausgezogen, wir auch?
Ja, da
Uns, wir, wir.
weiß nicht, ob da vielleicht auch einer seiner Kollegen, es ist ja auch nachher diskutiert worden, diese Vorträge, ihn darauf angesprochen hat. Ben-Gurion sagt ja am Anfang, einige Verse von Kapitel 24 sind später hinzugefügt worden. Da könnte er natürlich sagen, dass es gerade diese Verse sind. Ich meine, das ist immer so. Ich würde dann das, so kann man auch die Leute, die kritische Bibelexegese betreiben, immer fangen, sozusagen, alles, was einem nicht passt, erklärt man für später und dann stimmt die Theorie. Also, das ist natürlich eine weit verbreitete Tendenz. Und es ist natürlich klar, dass im Rahmen der zionistischen Bewegung und der zionistischen Ideologie stützt man sich gerade auf die relativ kurzen Epochen jüdischer Unabhängigkeit. Also die hat's, Sie haben es jetzt vorgezogen, eben gerade die Epochen zu betonen, in denen es keine Unabhängigkeit gab. Wir haben natürlich die Zeit, der etwa von 1000 bis 587, die eben auch eine Zeit war, wo die Großmächte geschwächt waren, wo es, sei es das davidisch-salomonische Reich wirklich als geeintes Reich gegeben hat, aber zumindest ein Königreich Juda und ein Königreich Israel gegeben hat, die schließlich dann auch Vasallenstaaten natürlich werden, also nicht wahnsinnig lange sich ihre Unabhängigkeit erhalten, aber es gibt sowas mal für eine kurze Zeit und dann später den Hasmonäerstaat, der natürlich auch ziemlich schnell unter römische Abhängigkeit kommt. Also statistisch gesehen ist natürlich die Zeit dieser Unabhängigkeiten wesentlich kürzer als alle Zeiten, wo man unter irgendjemandes Herrschaft gelebt hat. Aber natürlich ist es keine Frage, dass es eben genau das ist, was die zionistische Bewegung ja wieder entdecken will, eben gerade diese Phasen. Und wenn man jetzt eben, wie Ben-Gurion der Meinung ist, ja, das fängt ja gar nicht erst mit Josua an, sondern wir haben schon vorher, und eigentlich ist ja auch gar nicht klar, also er spricht eben von den Stämmen, die vorher schon im Land Kanaan gelebt haben, und die Kanaanäer sind ja auch da. Und von einer politischen Unabhängigkeit würde er da sicher nicht sprechen und sagt auch, dass die beeinflusst sind von den Kanaanäern, aber man schafft sozusagen, indem man jetzt die Anwesenheit der Hebräer im Land ein paar Jahrhunderte vorlegt, schafft man natürlich weitere Grundlagen zu sagen, wir haben ein Anrecht darauf. Und es ist auch kein Zufall, das werden wir auch beim nächsten Mal sehen, dass israelische Archäologie sich besonders bemüht, Überreste eben gerade aus der Zeit der Unabhängigkeit des ersten Tempels zu finden, um das zu sagen. Also es ist keine Frage, dass hier ideologische Dinge im Hintergrund stehen und sich Schwerpunkte gegenüber der rabbinischen Tradition enorm verschieben. Ja, Frau Herritsch hatte sich noch gemeldet.
Ja, ich möchte, hört man mich?
Ja, sehr gut.
Ja, super. Ich möchte noch mal auf so diesen Bibelkreis zurückkommen. War das ein Kreis? Also Sie sagten ja monatlicher, Professoren haben sich getroffen, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, haben die sich monatlich, vierteljährlich, wie auch immer getroffen, haben die auch Glaubensaustausch gemacht? Das formulieren wir ja häufig unter Bibelkreis auch, haben die mehr themenzentriert gearbeitet. Also war das ein Kreis, der mehr politisch oder mehr kontemplativ unterwegs war oder beides?
Also es war sicher nicht das, was Sie heute unter Bibelkreis verstehen würden. Wenn ich mich richtig
Genau.
erinnere, haben die sich etwa einmal im Monat getroffen. Und wie gesagt, das Erste war eben das Buch Josua zu besprechen. Und irgendwas wurde vorausgesetzt, alle kennen das Buch Josua. Und jedes Mal hat jemand anders einen Vortrag zu einem bestimmten Thema im Buch Josua gehalten. Und später ist das dann auch noch fortgesetzt worden mit dem Buch der Richter. Ich glaube, danach hat es aufgehört. Und wie gesagt, das waren teilweise Bibelwissenschaftler, teilweise Archäologen und auch einige Militärs. Und wenn man sich die Themen ansieht, dann merkt man, das waren alles Leute, das heißt, bei einigen der Bibelwissenschaftler bin ich nicht ganz sicher, aber der größte Teil waren Leute, die keine praktizierenden Juden waren und die Bibel nicht oder nicht als religiöses Buch gelesen haben. Man merkt es auch gerade bei den Militärs, denn was sie dann bei den Schlachten Josuas interessiert, ist topografisch, archäologisch nachzuprüfen und nach ihrer militärischen Logik, ob es denn möglich war, dass die Schlachten sich so abgespielt haben, wie sie beschrieben werden, zum Beispiel. Also würde schon sagen, dass man den Leuten, ohne ihnen böse zu wollen, sagen kann, dass sie die Bibel nicht mehr als religiöses Buch gelesen haben, sondern als historische Urkunde, als militärisches Handbuch, als Besitzurkunde, als was auch immer, aber sicher nicht als ein Buch, in dem Gott dem Menschen etwas sagt, was er tun sollte. Obwohl wir sehen ja, wie wichtig für Ben-Gurion, und das haben wir auch letztes Mal bei Kaufmann gesehen, wie wichtig ihnen dieser Glaube an den einen Gott ist, obwohl sie eigentlich gar nicht an ihn glauben. Das ist eine Form von säkularisiertem Glauben, der versucht, durch diesen Ein-Gott-Glauben das spezifisch Jüdische herauszustellen. Und darum ist ihnen eben auch so wichtig, den Monotheismus in eine frühe Zeit vorzulegen. Also es ist ein Umgang mit der Bibel, wie er eigentlich überhaupt keine Vorgänger in der jüdischen Geschichte, in der jüdischen Auslegung hat. Ein völlig säkularisierter und durchaus auch politisch-militärisch verzweckter Umgang mit dem Buch Josua. Aber es zeigt eben, wie auch für solche Leute, dass zumindest einige Bücher der Bibel, nicht alle, ungeheuer wichtig sein konnten und sie sich also sehr intensiv mit denen befasst haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe nicht alle dieser Vorträge gelesen, aber mal ein bisschen durchgeblickt, wenn ich mich richtig erinnere, gehen sie auch sehr wenig auf die traditionellen jüdischen Kommentare ein, weil sie immer noch eine ganz andere Fragestellung haben.
Danke.
Herr Smith.
Ja, ich fand es ganz, ganz interessant zu hören, das alles, weil ich selber, naja, wenn ich das Ganze gelesen hatte, ein bisschen enttäuscht war und erstaunt bin über diese, was Sie uns jetzt gebracht haben. Aber die eine Frage, die ich dann noch hatte bei dieser Punkt, nach Frau Herrich und Frau Viehbauer, ist dann, ja, aber war der Kaufmann dann auch allein oder war die auch in einer Gruppe? Ich meine, dass er so genannt wird von, eigentlich erniedrigt wurde, finde ich ein klein bisschen von Kaufmann. Oder sehe ich das falsch?
Nein, also Ben-Gurion hat hier eben in dem Fall von Kapitel 24 eine andere Meinung als Kaufmann, aber im Großen und Ganzen hat er sich ja als Schüler von Kaufmann gesehen und vertritt ja auch wie Kaufmann, wie ich glaube, eigentlich alle Leute, die damals in diesem Bibelkreis waren, die Ansicht, dass das Buch Josua ein relativ frühes Buch ist, dass es mehr oder weniger historische Tatsachen widerspiegelt. Und dass der Monotheismus eben so früh ist. Also das war etwas, wo Kaufmann sicher auch starken Einfluss ausgeübt hat und was zunächst mal in dieser Generation noch akzeptiert war. Da hat es noch ein bisschen weitere Entwicklung gebraucht, bis man dann auch an den Universitäten, das hatten wir ja bei Sakowitsch letztes Mal gesehen, auch andere Datierungen von Josua vorgenommen hat.
Aber noch einmal, war Kaufmann denn allein in deiner Meinung oder nicht?
Also allein, also wie gesagt, er hat nicht an diesem Bibelkreis teilgenommen, aber war ja Professor an der Hebräischen Universität. Und da war er natürlich auch im Dialog mit seinen Kollegen. Aber man kann ihn, glaube ich, schon hier in dem Fall so als den bahnbrechenden Forscher sehen, dem sich andere dann angeschlossen haben, beziehungsweise die als seine Schüler ihren Weg angefangen haben.
Dann noch eine kurze, dieser erste Satz von der israelischen Unabhängigkeitserklärung, hat Ben-Gurion die selber geschrieben?
Also er war auf jeden Fall involviert in die Formulierung der Unabhängigkeitserklärung. Ich denke, dass schon auch andere Leute noch daran beteiligt waren, aber er hat da ganz entscheidenden Einfluss dran gehabt.
Danke.
Frau Dankowski.
Das ist jetzt schon ganz viel zur Sprache gekommen, also von Indienstnahme und Funktionalisierung. Ich wollte dann auf einen Punkt noch hinweisen, der mir besonders zu schaffen macht, weil ich das bei allem Respekt für die Staatsgründung und auch für Ben-Gurion also ganz schrecklich finde, letztendlich in der Konsequenz, wenn man bestimmte theologische Grundaussagen, also den eigenen Zwecken dienbar macht. Und dazu zähle ich vor allem die Aussage, dass er hier, ich will das mal, ich weiß nicht, ob es den Begriff so im Judentum gibt, aber wir würden es vielleicht traditionell als Erwählungslehre sehen, wenn man das auf den Kopf stellt, dass nicht mehr Gott das Volk erwählt hat, sondern das Volk sich Gott erwählt. Und damit ist Gott, ich will es mal kurz sagen, zum Handlanger geworden. Und das ist, naja, gut, also nicht hinnehmbar, würde ich mal sagen. Und mich würde
Ja, das ist sicher ein
interessieren, wie denn
wichtiger.
wie die jüdische Theologie darauf reagiert hat. Ist das
Also ich
so?
glaube, dass wirklich religiöse Juden sich eher weniger die Mühe gemacht haben, sich mit Ben-Gurions Bibelinterpretation auseinanderzusetzen. Wobei wir ja noch in 2 Wochen ein Beispiel von dem Siedler-Rabbiner Shlomo Aviner bekommen werden, der natürlich ja die rabbinische Tradition aufgreift, aber in manchen Dingen zu gar nicht so unähnlichen Dingen und in manchen Dingen sogar noch schärferen Dingen als der David Ben-Gurion kommt. Das werden wir auch noch sehen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, denn natürlich die Rabbinen haben ja auch gesehen, dass in Kapitel 24 Josua dem Volk die Frage vorlegt, welchen Gott es haben will. Und mir ist nicht aufgefallen, dass sozusagen die auf die Idee kamen, das jetzt als etwas völlig anderes zu sehen, als das, was die herrschende Tradition sagt, eben, dass Gott sich Israel erwählt. Und man könnte sicher in einem traditionellen Rahmen sagen, also Josua fragt jetzt zwar das Volk, wen wollt ihr euch erwählen, aber natürlich steht der Gedanke her, dass Gott ja will, dass Israel sein Volk ist und das eigentlich sozusagen die erwünschte Wahl ist. Und das hat Ben-Gurion in seiner Interpretation natürlich um einiges umgestülpt oder radikalisiert, könnte man sagen.
Der Herr Haller hat sich noch gemeldet.
Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend, diesen Text zu lesen. Ich bin ja kein Theologe und auch in dieser ganzen Geschichte wirklich völliger Anfänger. Aber was ich daran so beeindruckend und mir völlig neu finde, ist, dass hier im Grunde ja dieser zutiefst religiöse Text, der ja auch konstituiv für die Religion ja auch ein Stück weit zu sein scheint, komplett seiner spirituell-religiösen Bedeutung entkleidet wird, um ihn jetzt quasi kulturell politisch zu verwenden. Ne? Das meine ich jetzt noch gar nicht wertend, positiv oder negativ, aber so allein die Tatsache, dass das getan wird. Wenn ich jetzt mal gucke, wie das meinetwegen im Christentum ist, da gibt es ja durchaus auch im ganz rechten, wie vielleicht sogar im linken Spektrum, die Tendenz, so die Bibel politisch zu lesen und auch ja politisch zu interpretieren und daraus politische ja, Handlungsnotwendigkeiten zu ziehen, ob man jetzt vom ultra-evangelikalen Ansatz ausgeht, ob man befreiungstheologisch drauf guckt. So, wenn ich jetzt auf den Islam gucke, mich mit islamischen, muslimischen Freunden unterhalte, da muss ich auch sagen, genau wie bei den Christen, dass da durchaus ja selbst der wirklich ja, politische Islam, wenn er noch so radikal ist, letztlich ja doch aber sich immer wieder begründet spirituell, auch wenn man vielleicht diese Art der Spiritualität nicht nachvollziehen kann. Aber dass hier genau das nicht getan wird, sondern dass im Grunde dieser Text als ganz starkes Werkzeug eingesetzt wird, ohne seinen spirituellen Anspruch in irgendeiner Form zu beachten. Das ist mir was ganz Neues.
Ich glaube, das ist auch wirklich etwas Spezifisches, was erst durch den säkularen Zionismus möglich geworden ist. Und ich denke, wir sollten, ja, also man kann das bewerten auf unterschiedliche Weisen, aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass das sozusagen hier nicht böswillig getan wird, so nach dem Motto, wir vergewaltigen jetzt den Text, sondern Ben-Gurion und seine Kollegen waren der Meinung, dass sie authentisch die Bibel lesen. Also man kann das dann eben, wie gesagt, mit Recht nachher noch kritisieren, aber sie waren ehrlich der Meinung, dass es eine authentische Interpretation ist. Das werden wir auch gleich noch in einigen Beispielen sehen. Und das hat wohl auch was damit zu tun. Es gibt ja auch viele Theorien, wie man den Zionismus definieren kann. Und eine durchaus auch relativ weit akzeptierte Definition ist auch zu sagen, er ist letztlich eine zivile Religion. Er ist, obwohl er säkular ist, er nimmt religiöse Sprache, die er säkularisiert. Und das ist etwas, was sicher christlicherseits und ich denke auch muslimischerseits mit Heiligen Schriften nicht so gemacht worden ist. Wobei christlicherseits in gewisser Weise ja, das werden wir auch noch ein bisschen in den folgenden Sitzungen sehen, wenn es um Kolonialisierung geht. Das ist dann nämlich eigentlich parallel zu Josua, wenn die Puritaner und die Buren in Südafrika, wenn die eben auch das Buch Josua genommen haben, um ihre Eroberungen zu rechtfertigen. Wobei sie allerdings ja im Gegensatz zu David Ben-Gurion noch der Meinung waren, dass es Gott ist, sozusagen, der sie führt. Also in dem Sinne haben sie ja eine religiösere Form behalten. Aber da haben wir auch noch, also ein bisschen Anfang haben wir heute noch in dem letzten Text von Amnon Raskrakotskin. Und ich hoffe, dass wir bei der letzten Sitzung noch ein bisschen mehr Zeit haben, uns mit diesem Vergleich dieser modernen jüdischen Ansätze mit christlich-kolonialistischen zu befassen. Denn das kann ein bisschen was erklären, wie diese letztlich säkulare Lektüre der Bibel zustande kommt.
Dann hat sich der Herr Schubes noch gemeldet. Herr Schubes
noch, ja, genau.
Ich hatte vorhin was in den Chat geschrieben und ich hatte den Eindruck, dass Sie das so am Rande schon versucht haben, mit zu beantworten. Habe ich das richtig verstanden? Ich hatte gefragt, ob diese vielen Archäologen, die in dem Bibelkreis mit drin waren, ob die vielleicht versucht haben, die Hypothese von Ben-Gurion in Teilen zu stützen?
Ich erinnere mich de facto nicht, ob sie wirklich gerade auf diese Theorie von Ben-Gurion eingegangen sind. Sie haben sicher versucht, einiges beizutragen, um die Historizität des Buches Josua nachzuweisen. Das haben wir ja in unserer nächsten Sitzung, wenn es um die Archäologie des Buches Josua geht, werden wir ja da noch einige Ansätze zu sehen. So wie ja auch Kaufmann der Meinung war, dass auch die Archäologie beweist, dass die Ereignisse, die im Buch Josua geschildert sind, mehr oder weniger historisch sind. Ja, dann kämen wir jetzt zu dem zweiten Teil. Ich vermute mal, dass der noch ein Stück provokativer werden wird, mit Recht. Denn hier geht es darum, Wie Ben-Gurion im Krieg 1948 um die Gründung des Staates Israel im Grunde genommen auch immer wieder auf das Buch Josua zurückgreift. Wir haben zunächst einmal eine Militäroperation, die nach Josua benannt wird, nämlich die Operation Binnun, also nach Josua Binnun. Der Versuch der israelischen Armee am 25. und 30. Mai 1948, die nach dem Abzug der Briten am 14. Mai von der jordanischen Armee kontrollierte Polizeistation von Latrun und ihre Umgebung zu erobern. Und warum wird gerade diese Operation Operation Benon genannt? Denn diese Gegend ist das biblische Tal von Ajalon, wo die Schlacht Josuas gegen den König von Jerusalem und dessen Verbündeten gespielt hat, wo wir gehört haben, die Sonne bleibt stehen, der Mond wird angehalten im Tal von Ajalon. Und wie in so vielen Fällen war der Name Ajalon in dem palästinensischen Dorf, das Jahrhunderte dort existiert hatte, in dem Jalo, was eben von Ajalon kommt, erhalten geblieben. Und also schon auch da war Ben-Gurion, der ja eben damals schon Verteidigungsminister war, natürlich auch an der Auswahl der Namen der Militäroperationen beteiligt. Und wir haben hier also den Namen Binnun. Im Übrigen, im Gegensatz zu der Schlacht Josuas, ist die Operation gescheitert und die Gegend ist erst im Juli 1967 erobert worden. Und im Gegensatz zu den anderen Dörfern im Westjordanland sind die drei dort vorhandenen Dörfer Imuas, Jalo und Bet Nuba sofort von der israelischen Armee zerstört worden und die Bewohner, die noch nicht geflohen waren, in Richtung Ramallah vertrieben worden. Das ist im Übrigen, wer die Gegend kennt, ein Stück der Autobahn von Jerusalem nach Tel Aviv, wo sich niemand bewusst macht, dass er im Grunde genommen über Gebiet fährt, das 1967 erst von den Israelis erobert worden ist. Ja, dann haben wir anderthalb Monate später die sogenannten Kämpfe der 10 Tage vom 8. bis 18. Juli 1948. Die werden so genannt, weil sie genau in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Waffenstillstand waren. Und das waren Kämpfe, die große Eroberungen der israelischen Armee mit sich gebracht haben. In West- und Untergaliläa mit Nazareth, das die größte palästinensische Stadt in der Gegend war. Und eben an der Straße von Tel Aviv nach Jerusalem, die Städte Lut und Ramle in der Umgebung des Flughafens. Und auch noch Dörfer im nördlichen Negev und den westlichen Hebronbergen. Der Versuch, auch Latrun, Ramallah und die Jerusalemer Altstadt zu erobern, ist dabei gescheitert. Aber im Grunde genommen eine ziemlich erfolgreiche Militäroperation. Und nach deren Abschluss lehnt sich Ben-Gurion an die Liste der 31 von Josua besiegten Könige in Josua 12, 7 bis 24 ein, wo es heißt, der König von so und so und der König von so und so, diese lange Liste. Und so formulierte dann Ben-Gurion: Die Herrschaften Israels haben geschlagen die Könige von Lut und Ramle, die Könige von Beit Nabala und Deir Tarif, die Könige von Kola und Migdal Zedek, die Könige von Zorah und Eshtaol, die Könige von Artuf und En Karim in der Schefela, die Könige von Chata und Chartia im Süden, die Könige von Schefaram und Zippori, die Könige von Ein Mahal und Kfarkana, Nazareth und Nimrin, die Könige von Lubia und Keren Chitin in Galiläa. Und noch nach Kriegsende, am Sukkotfest 1949, beansprucht Ben-Gurion dann auch wirklich eine besondere Interpretationsautorität, indem er eben sagt: Kein Bibelausleger, Jude oder Nichtjude, im Mittelalter oder in unserer Zeit, konnte die Kapitel Josuas so interpretieren, wie es die Verteidigungsarmee im vergangenen Jahr getan haben. Und zu dem Eid, den die israelischen Rekruten ablegen, wenn sie in die Armee eintreten, sagte Ben-Gurion: Mit diesem Eid, den ihr abgelegt habt, seid ihr jetzt vereinigt mit einer langen Abfolge hebräischer Krieger von den Zeiten Josua Binnuns an. Und schließlich noch ein Beispiel aus einem Brief an den Philosophieprofessor Nathan Rottenstreich, Die Errichtung des Staates Israel war das wunderbarste Ereignis in der Geschichte des jüdischen Volkes seit den Eroberungen Josua ben Nuns. Das Heimatbewusstsein ist der israelischen Jugend sehr wichtig. Aber sie wird es nicht in den Büchern Pinskos und Herzls finden, also in den grundlegenden Büchern des Zionismus, sondern in der Bibel. Sie findet es in Ausflügen im Land. Sie irren sich, dass es in der Geschichte keine Sprünge gäbe. Es gibt sie und wie. In der Gründung des Judenstaates gab es einen Sprung von Hunderten von Jahren. Und im Unabhängigkeitskrieg kamen wir an die Tage Josua ben Nuns heran. Und die Kapitel des Buches Josua wurden für die Jugend näher und verständlicher als alle Reden auf den zionistischen Kongressen. Ja, also soweit Ben-Gurion zu dem Krieg von 1948 und Josua. Anmerkungen, Nachfragen? Herr Schmidt.
Sie haben schon das Kolonialismus angesprochen. Und wenn ich das hier das Ganze lese, muss ich selber denken an unsere eigene Geschichte in den Niederlanden mit dem Krieg, was wir dann damals politionelle Aktionen nannten, unsere Regierung in Indonesien getan haben. Also jeder Vergleich ist nicht unmöglich, sagen wir im Niederländisch, haben wir da ein Wort für. Aber da habe ich da die ganze Zeit am denken müssen. Also auch die Art von Denken, wie man etwas rechtfertigt, das so zu tun. Und wir leben jetzt erst seit kurzem, also seit ein paar Jahren, fängt es echt an, dass man richtig sich mal diese Geschichte anschaut. Also man kann so sehen, ich weiß nicht, was Sie denn noch mal nächste Woche mal bringen, was Sie gefunden haben über Kolonialismus. Aber hier muss ich doch selber da stark daran denken, einfach.
Ja, über Indonesien habe ich bisher in dem, was ich gelesen habe, noch nichts gefunden. Mehr über die Puritaner, über die spanischen Eroberer und die Buren. Aber wenn Sie dann noch etwas über Indonesien uns hinzufügen können, dann wird das unser Bild sicher noch vervollständigen.
Fortan eben, er ist ein belgischer Journalisten, Publikator, das ist David Freiburg. Der hat ein Buch über die Revolution, heißt das, über Indonesien geschrieben. Das ist sehr gut lesbar, ist auch in Deutsch übersetzt. Und das kann man auch bei die BPB oder so in, bestellen. Das Bundes, wie heißt das Ding? Ah, vergesst das immer.
Bundeszentrale für politische
Bildung. Genau, ich komme immer nicht raus. Aber das ist, da finde ich immer ganz viele schöne Dinge, die.
Ja, wir haben interessante
aber David von Reibruck, der hat übrigens auch ein ganz schönes, gutes Buch geschrieben, über, ist auch im Deutsch übersetzt, über Kongo, sein eigenes, was Belgien.
Ja, auch die Belgier natürlich haben ihre Kolonialgeschichte.
Nur diese zwei dann noch nicht mal.
Ja, dann gehen wir vielleicht noch ein Stück weiter zu sehen, dass Ben-Gurion da nicht mit alleine gestanden hat, sondern die Dinge sozusagen in das allgemeine Bewusstsein einsickern. Das hat einmal was damit zu tun, dass auch Ortschaften, die nach dem Krieg im Ayalon-Tal gegründet wurden, sich eben an biblische Vorbilder anschließen in ihren Namen. Es wurde 1949 der Moschaf Mishmar Ayalon, die Wacht über Ayalon, gegründet. 1951 der religiöse Kibbutz Sha'albim, was jetzt kein Ort ist, an dem wer weiß, was geschieht. Aber in der Liste der Städte in der Gegend erscheint eben Sha'albim als Nachbarstadt Ayalons. Und dann 1952 das Kfar Binun, das Dorf Binuns. Und nach 1967 sind dann auch noch die Siedlung Mevo Choron, eben der Eingang nach Choron in Anspielung an Josuas Verfolgung der amoritischen Könige, über die Steige von Bet Horon und das religiöse Dorf Nof Ayalon, die Aussicht über Ayalon gegründet war. Und was natürlich besonders wichtig ist, ist, dass das Buch Josua eine große Rolle im israelischen Schulunterricht gespielt hat, teilweise immer noch spielt. Es hat sich einiges geändert. Also in den 1950er Jahren, vielleicht kann man sagen so bis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, war das Buch Josua in den säkularen Schulen ganz wichtig. Und seitdem wird das durchaus kritischer gesehen und in den säkularen Schulen weniger unterrichtet, während es in den religiösen Schulen immer noch wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger geworden ist. Also wir haben hier einen Unterrichtsvorschlag von 1953 für die nicht religiösen Schulen. Und man sieht schon in der Einleitung, dass hier eben ja, das Buch Josua eine neue Bedeutung bekommt, wo Ovet Amitai schreibt: Wir müssen jetzt uns selbst sehen, als hätten wir die Kriege zur Eroberung Kanaans in den Tagen Josuas miterlebt. Daher haben wir kein Recht, die Bücher der frühen Propheten jetzt wie antiken, historisch-literarischen Stoff zu unterrichten, sondern als Werke, die eine bebende Erfahrung der Geschehen und Ereignisse erwecken, als wären sie in unserer Generation geschehen. Und es folgen dann wirklich, wir reden ja von einer Grundschule, muss man sagen, es gibt nicht weniger als 22 Unterrichtsstunden, die also dem Buch Josua gewidmet werden sollen, alle Kapitel des Buches. Und ich habe hier ein bisschen was rausgesucht, was sozusagen in unserem Zusammenhang besonders interessant ist. Wir haben einmal zu Josua 2, eben die Geschichte, wo Josuas Kundschafter nach Jericho kommen und von der Dame Rahab, sei sie nur eine Prostituierte oder eine Gastwirtin, beherbergt und schließlich auch gerettet werden. Und dazu eben nur die Fragen, auf die die Schüler gestoßen werden sollen. Noch bevor die Mauer fiel, warnte Josua das Volk, dass die Stadt Bann sein wird. Was bedeutet das? Dem Himmel geweiht und all ihre Beute ist seiner Schatzkammer heilig. Warum werden sie die Beute dieser Stadt nicht an sich nehmen? Hat Israel etwa Jericho mit seinem Schwert und seinem Bogen erobert? Hat es etwa sein Blut bei ihrer Eroberung vergossen, dass es das Recht hatte, von seiner Beute zu profitieren? Nein, niemand hatte das Recht, die Beute einer Stadt an sich zu nehmen, die er nicht mit seinem Schwert erobert hatte. Jericho wurde durch ein Wunder erobert. Auch eine interessante Formulierung. Nicht durch Gott, sondern durch ein Wunder. Das ist auch so eine säkularisierende Formulierung, würde ich sagen. Und es war angemessen, dass seine Beute der Schatzkammer des Heiligtums geweiht wurde. Für die Bedürfnisse der gesamten Gemeinschaft und nicht für die speziellen Bedürfnisse jedes Einzelnen. Und an wen dachte Josua in diesem Moment, um ihn vor dem Bann zu retten? An Rahab und ihre Angehörigen, denen die Spione geschworen hatten, sie bei der Eroberung der Stadt am Leben zu lassen. Was bewiesen die Kinder Israel mit dieser Tat? Dass sie zu ihren Versprechen und Eiden stehen. Und warum wurde über Jericho beschlossen, dass es nicht wieder aufgebaut und für immer als Ruine daliegen werde? Um aller Welt zu zeigen, wie diese Stadt durch den Gott Israels zerstört wurde, der seinem Volk zu Hilfe kam, um das Land dem Samen Abrahams, seines Erwählten, zu vererben. Dann zu Kapiteln 7 bis 8, da ging es ja um die Eroberung von Ai, wo der erste Versuch scheitert, man nur mit einer kleinen Einheit versuchte, Ai einzunehmen und die Israeliten zurückgeschlagen werden. Einige umkommen und sich dann herausstellt, dass der Grund dafür ist, dass Achan etwas von dem Banngut Jerichos an sich genommen hatte, was Gott ja verboten hatte. Und deswegen Gott den Israeliten nicht mehr den Sieg schenkt. Und erst nachdem Achan hingerichtet worden ist, kann ein zweiter Zug gegen Ai unternommen werden, wo jetzt alle dabei sind und auch die Strategie gewählt wird, einen Hinterhalt zu legen, um die Bewohner von Ai aus der Stadt zu locken, damit die Nachhut dann die Stadt erobern kann, während die Leute von Ai im Grunde genommen sich stürzen auf die, die einen vorgetäuschten Angriff machen. Ja, hier geht es unser Schulbuch. Was lernte Josua von der Niederlage vor den Toren Ais? Die Macht des Feindes nicht gering zu schätzen, sich nicht mit der Aussendung einer kleinen Armee von 2000 oder 3000 Soldaten zu begnügen, sondern das ganze Kriegsvolk zu nehmen und Ai mit der ganzen großen Macht anzugreifen. Was konnte er noch von dieser Niederlage lernen? Es wurde ihm gesagt, mit dir. Das heißt, zieh du selbst an der Spitze des ganzen Kriegsvolks gegen Ai aus. Wunder geschehen nicht jeden Tag. Jericho wurde zwar durch ein Wunder erobert, aber Ai müssen die Kinder Israels in einem richtigen Krieg erobern. Und was lernte er noch? Um einen Krieg zu gewinnen, ist auch guter Rat nötig, nicht nur Tapferkeit. Ein Krieg wird oft nur durch besondere Taktiken und Hinterlist gewonnen. Dann haben wir zu Kapitel 9, da ging es ja um die Gibeoniter, die es schaffen, am Leben zu bleiben, indem sie sich vorstellen als Leute, die von weit her kommen. Und dann ist Josua bereit, mit ihnen Frieden, also einen Unterwerfungsfrieden zu schließen. Sie werden schließlich Wasserträger und Holzfäller, aber immerhin, sie bleiben am Leben im Gegensatz zu den anderen Einwohnern. Und da kommt jetzt eine Aktualisierung. Wisst ihr, dass das heutige Dorf Abu Ghosh das antike Kirjat Jearim ist, das eine der Städte der Gibeoniter war? Es ist interessant, dass auch die Araber von Abu Ghosh sich entschlossen, in unserem Befreiungskrieg Frieden mit Israel zu schließen und nicht genötigt waren, aus dem Land zu fliehen, wie es das Schicksal der meisten Araber war, die im Gebiet des Staates Israel wohnten. Die Araber von Abu Ghosh leben weiter auf ihrem Land als Staatsangehörige des Staates Israel. Hier diese Formulierung Staatsangehörige ist problematisch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damaliger Alterssprachgebrauch war, denn das Wort, das hier benutzt wird, Netinim, bezieht sich im traditionellen Kontext auf Nachkommen der Gibeoniter, die aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt sind und die keine gleichberechtigten Israeliten sind. Im modernen Hebräisch ist es schon so, dass das Wort Netinim Staatsangehörige bezeichnen kann, aber weil es eben von der Wurzel Natan geben, also unter die Herrschaft gegebenen, bekommt, wird es eigentlich eher gebraucht, um die Einwohner von Staaten, die nicht demokratisch sind, zu bezeichnen. Und normalerweise, zumindest im heutigen Hebräisch, ich weiß nicht, wie es in den 1950er Jahren war, werden Staatsbürger normalerweise als Ezrachim bezeichnet, so wie auch heute die im Staat lebenden Araber juristisch gesehen als Ezrachim bezeichnet werden. Ja, und dann gibt es noch eine Anmerkung zu diesen Fragen zum Kapitel 9. Hinsichtlich des Friedensschlusses der Gibeoniter sollten die Meinungen der traditionellen Ausleger Radak und Ralbak, da hatten wir auch einiges von, dargelegt werden. Die Gibeoniter wussten, dass ihr Schicksal besiegelt war, wenn sie kämpfen würden. Sie wollten ihre Heimat nicht verlassen, daher versuchten sie von Josua die Zustimmung zu einem Bundesschluss zu bekommen. Versuchten es und hatten Erfolg. Und dann haben wir schließlich noch zu Josua 11, wo die Eroberung des Nordens, der Krieg gegen die Stadt Hazor und ihre Verbündeten geschildert wird. Einen solchen schnellen Sieg errang die israelische Verteidigungsarmee einige tausend Jahre nach Josua in den Tagen des Befreiungskrieges in der Operation Chiram. Das war die Operation, in der die Eroberung Galiläas abgeschlossen wurde und ca. 30.000 Palästinenser in den Libanon geflohen sind. Im Krieg gegen Kawukchi, den Anführer der Araber. Auf demselben Schlachtfeld und nach einem Plan, der dem Josuas ähnelte, gelang es der IDF, einen glänzenden Sieg zu erringen und das Herz Obergalileas in einem Blitzangriff, der alles in allem 60 Stunden dauerte, zu erobern. Ja, soweit hier der Schulunterricht zum Buch Josua. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Brigitte?
Ja, gerade diese letzten Stellen, die du vorgelesen hast, da hat man nicht das Gefühl, dass 70 Jahre später sich irgendwas daran geändert hätte, sondern dass das genau das ist, was so tief eingesickert ist in das Bewusstsein des politischen Israel, dass das die Art und Weise ist, wie man sein Land verteidigt, andere Teile dieses Landes erobert. Also hier gab es wieder so ein paar Stellen, wo ich dann zusammenzucke.
Ja, es hat sicher, was natürlich, als wir die Reihe über Josua geplant haben, noch nicht voraussehbar war, aber es hat eine ungeahnte Aktualität natürlich bekommen. Und dass das eben so selbstverständlich war in den 50er Jahren, zeigt natürlich eine Tradition. Also es ist wohl, wie ich ja vorhin sagte, so, dass in dem säkularen Schulsystem eigentlich nach 1967, also nach der Eroberung des Westjordanlandes und des Gazastreifens, in den säkularen Schulen man sich eher distanziert hat. Also da kam auch, da fing es eigentlich zum ersten Mal an, dass eben in der sich eher links definierenden Öffentlichkeit man anfing, ein Problem mit dem Begriff Eroberung und Besatzung zu haben, was eben vorher nie der Fall war. Also da ist schon etwas umgebrochen und sozusagen, man könnte sagen, was wir hier gesehen haben, die Tradition ist eher vom religiösen Zionismus weitergeführt worden. Aber es kann sein, dass wir heute wieder in einer Situation sind, wo auch Säkulare mit sowas wieder etwas anfangen können. Ja, ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer sich zuerst gemeldet hat, aber Herr Müller, fangen Sie mal an.
Ja, zu dem Schulunterricht. Ich war da ein bisschen irritiert, dass es ausgerechnet 22 Unterrichtsstunden sind. Und zwar hat er hier ja eine Anleihe in der jüdischen Gematria gemacht. Weil die 22 ist also, wir haben im Buch Esther, haben wir einen Bericht, dass also Mordechai 22.000 Tinoks, also Säuglinge, gelehrt hat. Ja, wir haben die 22 Buchstaben des Aleph Bet. Josef war 22 Jahre in Ägypten. Wir haben, was war noch? Hier 22.000 Engel mit Kronen für die Leviten erschienen an der Seite Gottes auf dem Berg Sinai, weil die Leviten vor dem goldenen Kalb Gott treu geblieben waren. Wir haben noch mehrere Beispiele, das sind nur kleinere, zum Beispiel Hiob. Hiob erhält ganz zum Schluss 22.000 Tiere als Ersatz für seine Leiden, sage ich mal. Also ist diese Zahl 22 nicht unwillkürlich gewählt worden.
Also die Beispiele, die Sie bringen, klingen natürlich enorm spannend. Gerade das erste Beispiel von Mordechai.
Ja.
Aber ich bin nicht sicher, ob das hier in diesem säkularen Kontext von Leuten, wo ich auch bezweifeln würde, wie weit sie solche Sachen der Gematrie gekannt haben, ob das nicht einfach eine technische Sache ist, dass man hier in zwei Fällen Kapitel von Josua zusammengezogen hat, vielleicht auch gerade, ich hab jetzt nicht mehr im Kopf, welche Kapitel zusammengezogen sind, vielleicht auch Dinge, die einem weniger wichtig waren, und dass man vielleicht eher aus technischen Gründen auf die Zahl 22 gekommen ist. Also da, wenn das ein Unterrichtsplan für eine religiöse Schule wäre, würde ich es für wahrscheinlicher halten, dass da vielleicht was hintersteckt. Aber mein Gefühl ist, aber beweisen kann ich es nicht, eher, dass es ein technischer Grund ist.
Ja, ich glaube, das weniger, weil diese sogenannten Gematria-Zahlen, die sind ja so in dem jüdischen Volk verankert, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist. Also wenn Sie sagen würden, zum Beispiel, wir machen mal eine schöne Wanderung am Sonntag, wie viele Kilometer wollen wir gehen oder radeln? Da sagt bestimmt einer, ach, machen wir 22. Das ist Unterbewusstsein. Genauso wie wir sagen, es sind 70 Personen mit Jakob nach Ägypten gezogen. Woher kommt die Zahl 70?
Also ich kann es sehr schwer einschätzen, weil 70 ist sicher eine bekanntere Zahl. Also da wäre ich schon eher der Meinung, ich kann es schwer einschätzen, wie weit das heute auch noch verbreitet ist. Also aus meinem eigenen Bekanntenkreis kenne ich solche Benutzung von solchen Zahlen eigentlich eher weniger. Von daher muss ich das offen lassen.
Weil bei uns ja ganz schnell und auch bei vielen Juden die Gematria immer sofort in die Ecke der Esoterik geschoben wird.
Nein, das muss nicht unbedingt esoterisch sein. Aber wie gesagt, ich bin nicht sicher, wie weit in solchen säkularen Schichten man sich noch wirklich dem bewusst ist, abgesehen von einigen ganz bekannten Zahlen, die wirklich sehr symbolisch sind.
Ich habe aber noch einen Punkt, weil wir haben ja hier praktisch bei Joshuas Rede am Jordan, da irgendwo, haben wir ja zwei Parteien. Das ist einmal die Partei, die also in Israel geblieben waren, die sogenannten Alteingesessenen, wie es hier genannt wird, und diejenigen, die aus Ägypten mit herausgezogen sind. Aber in diesem Moment am Jordan gibt es keine mehr, die aus Ägypten gezogen sind, weil die ja alle in der Wüste gestorben sind. Das heißt also, die Leute, die Joshua mitbringt an die Grenze vor der Landnahme, sind ja alle in der Wüste geboren. Die anderen sind tot.
Ja, also biologisch stimmt das natürlich, dass abgesehen von Josua und Kaleb keiner mehr von denen dabei war, die aus Ägypten ausgezogen sind und die den Sinai-Bund geschlossen haben. Aber das würde Ben-Gurion oder tut es eigentlich auch die religiöse Tradition sicher so verstehen, dass in dem Moment, wo einmal der Sinai-Bund geschlossen ist, der auch für alle Nachkommen geschlossen ist. Und natürlich auch, wenn es die nächste Generation ist, die in das Land einzieht, sie eben doch durch die Erzählungen der Väter und der Mütter vielleicht auch, die den Exodus natürlich als entscheidendes Ereignis mit sich bringt. Also Ben-Gurion hat schon ein bisschen in der Formulierung, wie er sagte, alle haben das ja so erfahren wie Josua selber. Das stimmt natürlich de facto nicht nach dem biblischen Narrativ, weil es ja die nächste Generation war. Aber dass sie natürlich davon gehört haben, dass ihnen das von ihren Eltern erzählt worden ist, da kann man wahrscheinlich schon von ausgehen, weil ja auch und in der Exodus auch immer wieder die Bedeutung ist, den Kindern weiter zu erzählen, betont wird.
Wir dürfen ja auch nicht vernachlässigen, dass also der Tenor der Rede von Ben-Gurion überall die Identitätsstiftung eines Staates war. Weil die Israeliten, also Hebräer, die waren ja vorher ein loser Zusammenhang von Stämmen. Ja, und sie wurden jetzt erstmalig ein Staat. Und ein Staat, die Identität eines Staates, hängt ja wesentlich von seiner Geschichte, möglichst einer stolzen Geschichte, ab. Dann kommt vielleicht noch die gemeinsame Religion dazu und noch andere Werte, die eben mehr oder minder eingekreist waren, weil vorhin hat Frau Fischbauer, glaube ich, war es, also freundlicherweise nicht das Wort instrumentalisieren genannt, aber es geht ja in diese Richtung.
Ja, natürlich geht es das. Wie gesagt, es ist nicht so, dass Ben-Gurion sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich instrumentalisiere das, aber de facto hat er es natürlich getan. Ja.
Ja.
Frau Fichtbauer.
Können Sie mich hören?
Ja, sehr gut.
Okay, ja, ich wollte noch mal die Aufmerksamkeit ziehen auf, dass sogar die Araber sich entschlossen haben, Frieden mit Israel zu schließen. Das fand ich sehr interessant. Also, die Nachkommen der Gibeoniter, ne? Und es sind sogar die Araber. So, aber dann wird das so merkwürdig verschleiert. Nämlich, die haben Frieden mit Israel geschlossen und sie waren nicht genötigt, aus dem Land zu fliehen, wie es das Schicksal der meisten Araber war. Also das erinnert mich jetzt an die Rede neulich dem türkischen Staatspräsidenten, als 50.000 Leute umgekommen sind da durch das Erdbeben. Das wäre Kismet. Das wäre einfach das Schicksal. So, einfach so, das Schicksal, das ist ja nicht von Menschen verursacht, sondern ja von irgendeiner Macht. So, das Schicksal der meisten im Gebiet, also wie es das Schicksal der meisten Araber war, dem Gebiet des Staates Israel wurde, nämlich die haben das Land verlassen, aber nicht genötigt. Und ja, das finde ich also etwas merkwürdig, verschleiernd. Ja.
Sie legen genau den Finger auf eine ganz wichtige Formulierung, aber das ist de facto wirklich Formulierungen, die bis heute im israelischen Narrativ für den Krieg von 1948 sehr verbreitet sind. um eben nicht sagen zu müssen, wir haben da aktiv vertrieben, sondern die Leute, sie sind ja geflohen, war ihr Problem sozusagen. Das ist so ein wirklich, also man kann unendlicher solche Beispiele finden, so wie auch wir hatten ja vorhin die Latrunkreuzung erwähnt, wo dann auch 1967 die Dörfer zerstört worden sind. Und nach langem Kampf wurden da dann Erinnerungsschilder aufgestellt. Und dann wird eben erwähnt, dass bis 1967 diese Dörfer dort existiert haben und heute leben die Einwohner in Ramallah. Und warum bitte sozusagen? Das ist auch so eine typische Sprache, die das sind die Leichen, die man im Keller hat, die man nicht gerne hervorholt. Anita.
Ja, ich wollte noch nachfragen. Du hast ja gesagt, das waren ja jetzt Schulen, Grundschulunterricht, die nicht religiös sind. In welchem Rahmen findet das dann statt, dieser Unterricht? Ist das dann Staatskunde, Sachkunde? Weil Religionsunterricht haben die ja dann ausgewiesen, nicht, oder doch?
Ich glaube, das kann schon das Fach Bibel sein. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber sozusagen Bibel als historisches Buch, als Nationalepos, das war zumindest damals üblich. Ich bin nicht sicher, ob es das Fach heute noch so gibt, aber das war, während die säkularen Schulen sehr wenig von rabbinischer Literatur, also Mishnah, Talmud, so gut wie gar nicht lesen, aber Bibelunterricht auch als eigenes Fach war ja üblich.
Und das unterrichten dann die normalen Grundschullehrer, die haben da, oder sind das Leute, die da auch
die müssen da schon, also man, so wie sie eben, also das sind dann schon Leute, die an der Universität oder in Lehrerseminaren das Fach Bibel gelernt haben und da dann durchaus auch moderne Bibelkritik, sonstige Dinge gelernt haben, aber es wird natürlich dann für die Zwecke des Unterrichts auch geändert. Und zu der Zeit war ja auch noch eben jemand wie Kaufmann eigentlich gängig und von daher ist es nicht überraschend. Und ich habe selber noch gemerkt, als ich vor jetzt 14 Jahren die Ausbildung als Guide gemacht habe, da hatten wir ja auch eine Unterrichtsreihe, war ja auch über biblische Geschichte und wir hatten einen Professor sogar von der religiösen Bar-Ilan-Universität, aber der hat eben diese ganzen heutigen Theorien, dass eben Josua nicht historisch ist und da waren nicht wenige im Kurs, die das zum ersten Mal gehört haben und die sich auch wahnsinnig schwer damit getan haben. Also das ist und zwar nicht aus religiösen Gründen, sondern sozusagen es macht meinen Nationalepos kaputt, dass die Dinge nicht so alt sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das ist dann das Problem. Herr Smith.
Ja, noch eben ganz kurz, bei Latrun gibt es jetzt noch diese Kibbutz Neve Shalom. Also ja. Hat das einen Einfluss auf die Umgebung? Und dieser Kloster von den Sisters Jensers seht ihr auch noch in der Gegend.
Oder ja, also es gibt das Kloster der Zisterzienser, der Trappisten von Latrun. Ja. Das war mit Sicherheit schon vor 1967. Ich bin nicht ganz sicher, ob schon vor 1948 da. Und die sind jetzt auch ein kontemplativer Orden. Also die befassen sich eigentlich weniger mit der Aktualität sozusagen. Das Dorf Neve Shalom, was von einem christlichen Ordensmann, den Namen habe ich mal vergessen, gegründet worden ist, ist wirklich bewusst gegründet worden als ein Dorf, in dem jüdische und arabische Israelis gemeinsam leben. Die legen auch großen Wert darauf, dass wirklich die Zahl der Juden und die Zahl der Araber immer gleich ist, damit man und haben auch eine Schule, in der sowohl auf Hebräisch als auch Arabisch unterrichtet wird. Und da ist natürlich schon die Möglichkeit zumindest gegeben, dass man da vielleicht sich auch die eigene Umgebung ansieht und die Dinge teilweise aufarbeitet. Aber natürlich ist Neve Shalom einerseits eine sehr segensreiche Einrichtung, einerseits etwas, was natürlich weit davon entfernt ist, repräsentativ zu sein.
Ich sage selber immer gerne, es sind Juden, Christen und Muslims, die da leben, oder?
Ja, also man legt hier mehr man betont weniger die drei Religionen als die zwei Nationen. Ich vermute mal, dass auf der arabischen Seite wahrscheinlich überdurchschnittlich viele Christen sind, weiß es aber nicht genau. Aber es ist wichtig, weil ja auch letztlich, also auch die palästinensischen Christen und Muslime, natürlich gibt es auch da Konflikte, aber letztlich sehen sie sich schon auch als eine nationale Einheit heute. Und der Nationalismus ist oft stärker dann auch als die Religion. Und wie gesagt, das Ausrechnen eben, in welchem Verhältnis man lebt, das geht eben nach der Nation, nicht nach der Religion. Ja, dann habe ich hier noch zwei Interpretationen gebracht zu der Sicht des Buches Josua von Ben-Gurion. Der erste Text ist von Rachel Haverlock, die Professorin an der Universität Chicago ist und sehr viel über Ben-Gurion und Josua gearbeitet hat. Und ich habe hier einen Auszug aus einem ihrer Artikel, der heißt eben David und Josua, eben David Ben-Gurion und Josua. Die von den frischen Erinnerungen an den Krieg von 1948 gefärbte Auslegung, die in den Studientreffen im Haus des Ministerpräsidenten zum Ausdruck kommt, erlegt dem biblischen Buch Josua einen klaren Rahmen militärischen Denkens auf. Ein solcher Denkrahmen fehlte in der Geschichte der jüdischen Bibelauslegung absichtlich und notwendig. Und so sah sich der Kreis Ben-Gurions frei, eine ziemlich gerade Linie zu ziehen, die die Generation Josuas mit dem jungen Staat Israel identifizierte. Schlussendlich hatte der Ministerpräsident die Bibelforscher nicht in seinen Wohnsitz eingeladen, um rein akademische Angelegenheiten zu erörtern. Ben-Gurion, der erklärte, dass es mehr als allen anderen der israelischen Verteidigungsarmee im Jahre 1948 gelungen war, das Buch Josua auszulegen, vertrat die Meinung, dass die Rekonstruierung biblischer Archetypen die passendste unter den möglichen biblischen Auslegungen sei. Seiner Auffassung nach lebten die israelischen Soldaten und Zivilisten wahrhaftig den Mythos des Buches Josua. Anstatt Wunder zu dokumentieren oder die Rolle Gottes bei der Eroberung zu betonen, prüfte Ben-Gurion, welche historische und strategische Bedeutung, welche Bedeutung hinsichtlich der Eroberung und der Besiedlung das Buch Josua hat. Shmariahu Talmon, ein herausragender Dozent für Bibel an der Hebräischen Universität, formulierte die Sache direkter. Mein Eindruck ist, dass all unsere Versuche der Prüfung der strategischen Wahrscheinlichkeit der Eroberungstaten Josuas in erster Linie aus den Tagen des Befreiungskrieges stammen. Auf Grundlage seiner Folgerung hinsichtlich der Existenz zweier Hörerschaften kam Ben-Gurion zu einigen metahistorischen Thesen. Schon immer wohnten Hebräer im Land Kanaan. Nach der Meinung Ben-Gurions bedeutete dies, dass die Verbindung zwischen den modernen Juden und dem Land über die geistige und die historische Dimension hinausging. Die Juden sind im Land Geborene und die Trennung vom Land erzeugte ein jahrhundertelanges Trauma. Ben-Gurion gab dem Gedanken der im Land Geborenen eine sehr enge Deutung. Einerseits begründet die Tatsache, dass die meisten Stämme nie weggingen, eine unauslöschliche Verbindung zwischen dem Volk Israel, das Ben-Gurion leichthin als Juden definierte, und dem Land. Andererseits blieben die einheimischen Stämme im Land wohnen inmitten der Völker Kanaans und ihre Sprache war Hebräisch, wie die Sprache der übrigen Völker Kanaans und Moabs und Ammons. Dies war eine geschwächte Gruppe, die der Erlösung durch die Elite des hebräischen Volkes, die zurückkehrte, bedurfte. Ben-Gurion verglich die einheimischen Hebräer mit keiner bestimmten Gruppe seiner Zeit und die Elite der Rückkehrer nicht mit der aschkenasischen, sozialistischen und laizistischen Gruppe, zu der er selbst gehörte. Aber er sah sich selbst ja als moderner Josua und die erstrangige Aufgabe war seiner Meinung nach, Einwanderung zu ermöglichen und die erzieherische und geistige Situation des Judentums in der gesamten Welt zu verbessern. Wie in den Tagen Josuas glaubte Ben-Gurion, dass er das Judentum in der gesamten Welt einigen könne und die Lebensweise hebräischer Unabhängigkeit mittels eines jüdischen Nationalismus voranbringen könne. Das Weben des Mythos nach Ben-Gurion geschah auf mehreren Ebenen. Zunächst gab er der Geschichte des modernen Staates den begrifflichen Rahmen eines biblischen Narrativs und definierte den Auszug aus Ägypten, die Eroberung des Landes und die Niederlassung in ihm als Ereignisse der Gegenwart. Danach ging er dazu über, dieselbe israelische Gegenwart, die mythologisiert worden war, zu benutzen, um die Bibel auszulegen. So wurden die Stämme des antiken Volkes Israel zu Einheiten in der israelischen Armee. Und die Armee selbst diente als Beispiel, das die Einheit des antiken Volkes Israel bewies. So wie die Bibel dem modernen Staat Israel eine Legitimation gab und ihn rechtfertigte, so ermöglichte der Kontext des modernen Staates Israel eine richtige Lektüre der Bibel. Nochmal Ben-Gurion im Originalton. Eroberung, Besiedlung, Stamm, Volk. Ich bezweifle, ob ein zerstreutes und zerteiltes Volk, das kein Land und keine Unabhängigkeit hat, imstande ist zu begreifen, was die wahre Bedeutung dieser Worte und ihr voller Inhalt ist. Sie befassten sich nicht mit Eroberungen und wussten nicht, was mit Eroberungstaten verbunden ist. Dasselbe gilt für die Besiedlung. Erst mit dem Wiederaufstehen Israels in unserer Generation haben diese abstrakten Begriffe konkrete Gestalt angenommen und wissen wir, was ihr Inhalt und ihre Bedeutung ist. Also eine Postulierung im Grunde genommen, dass niemand besser als diese Generation die Bibel interpretieren kann. Und dann noch ein Text von Amnon Raskrakotskin, der Professor für jüdische Geschichte an der Universität Beersheba ist. Und er hat sich eben auch viel mit dem kolonialistischen Kontext befasst. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dazu noch ein bisschen mehr bringen kann bei unserer Abschlusssitzung zu Josua. Die traditionelle exegetische Literatur stand des Öfteren verlegen vor der Anweisung, die Völker Kanaans zu vernichten und schrieb diese Grausamkeit den Völkern selbst und ihrem Wesen zu. Aber sie schrieb dem sowieso keine aktuelle Bedeutung zu. Im zionistischen Kontext kann man feststellen, dass die Einrichtung der vorstaatlichen Niederlassungen des Staates sich von der Grausamkeit, die Josua zugeschrieben wurde, distanziert und eine Politik des Völkermordes ablehnen. Aber das Absehen von Tötungen zwecks Massenvernichtung, abgesehen von Fällen von Massakern, die dazu bestimmt waren, Angst zu verbreiten und Flucht zu veranlassen, ermöglichte es, Unrechtstaten und Vertreibungen durchzuführen und gleichzeitig die Selbsteinschätzung zu bewahren, die aus der europäisch-biblischen Erzählung abgeleitet war. In der Tat legte der Zionismus nach der Gründung des Staates Wert darauf, die Vertreibungen, die tatsächlich stattfanden, zu verheimlichen. Dennoch wurden, wie Scheich Haskani unlängst aufgezeigt hat, in der allgemeinen Propaganda und Aufklärung unter den Soldaten in der Zeit des Krieges 1948 biblische Bilder benutzt. Der Krieg wurde als gebotener Krieg definiert und die Palästinenser wurden mit Amalek und mit den 7 kanaanäischen Völkern identifiziert. Später wurden diese Beschreibungen verborgen. Die zionistische Version stellte die Kriegsereignisse als auferlegt dar und die Eroberung wurde als ein Akt der Verteidigung aufgefasst. So konnte man der Diskussion über Werte, die mit den Eroberungen verbunden war, entgehen. Der Schwerpunkt wurde also auf die Nachfolger Josuas, die Siedelnden, gelegt und nicht auf Josua selbst. Der Brennpunkt lag nicht auf der Eroberung, sondern auf der Besiedlung danach. Ja, wir sind schon gegen Ende, aber gerne noch, wenn Anmerkungen und Kommentare da sind. Herr Smith.
Bei mir dieser Herr Haskani. Die habe ich aufs Internet zurückgefunden. Ich hatte ist auch ein YouTube-Film zu sehen, wo das Buch diskutiert wird. Mit also das war sofort da. Und das Buch ist auch in Deutschland in Bibliotheken zu finden.
Und ja, also ich habe einen kurzen Blick reingeworfen und so ein paar Zitate nachgesehen.
Ja. Naja, ich wollte es nur erwähnen. Also, und das andere ist von, was ist weg. Na, ein Ding, was ich noch sagen wollte, ich lese sehr viel in Tenachon, das ist ein Blatt, das ist in Niederlande ausgelegt, wovon ich bis jetzt abonniert war, es hört leider auf, aber da war eine niederländische Rabbiner Evers, die jetzt in Israel lebt, zitierte seine verstorbene Mutter, die oft ausrief, warum hat die Ewige den Menschen so aggressiv geschaffen? Und sie war Psychologe und schrieb in ihre Kolumne, diese Frau hat übrigens Blume Evers, hat noch mit Anne Frank in Bergen-Belsen gelebt. Das jüdische Leben gelebt, heißt die Kolumne. Und danächst, nachdem sie Liebe mit dem Bauen eines Hauses verglichen hat, und dann gibt es Krieg. Eine Bombe vernichtet in einer Minute, was jahrelang an Energie und Hingabe gekostet hat. Warum? Ich denke, dass der Heilige oder die Heilige vielleicht, er sei oder sie sei gesegnet, einen Schuss zu viel Aggression in den Menschen gelegt hat. Und sehe doch, wie tragisch sich das erarbeitet hat. Nicht, dass wir ohne eine bestimmte Dosis Aggression überleben könnten, aber das zu viel ist zerreißend, zerstörerisch und destruktiv. Also, das wollte ich auch noch sagen. Den Amalek, das wird ihr auch aufnehmen. Ich habe selber verstanden, mal gehört zu haben, dass man eigentlich nicht sicher hat, ob überhaupt eine historische Figur gewesen ist. Also, weil ich habe da selber mal was nachgesucht, von was Friede schaffen oder Waffen, was sagt der Bibel? Und dann habe ich das nachgesucht und dann habe ich irgendwo mal gefunden oder gehört, dass Amalek. Ja, ist das wohl eine historische Figur gewesen?
Ja, das ist sicher eine umstrittene Sache und noch viel mehr eben, wie weit man eben das Gebot, Amalek auszurotten, wie weit man das sozusagen auf symbolischen Amalek ausdehnen kann, was in der jüdischen Geschichte immer wieder getan wird. Auch die jüdische Mystik kommt da sehr rein. Das ist ja auch mit dem Purimfest verbunden. Ja, aber ich fand diesen Text, den Sie gerade vorgelesen haben, sehr, sehr eindrucksvoll. Denn wir haben ja einerseits, wir befassen uns hier mit Menschen, die die Bibel benutzen, um ihre Kriege zu rechtfertigen. Aber man kann natürlich auch noch ein Stück weiter zurückgehen und fragen, Gott hätte den Menschen vielleicht auch anders schaffen können. Das ist durchaus auch eine sehr berechtigte Frage. Und wir haben uns auch im Buch Josua mehrfach gefragt, warum kommt überhaupt der Bann und warum hat er überhaupt eine solche Vorlage gegeben, mit der man heute das machen kann, was man macht?
Ja. Frau Fichtbauer. Blume habe ich also selber gut, noch nicht gut, habe ich gekannt. Und die hat auch mal ganz kritische Fragen gestellt, so in Gesprächen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Frau Fichtbauer.
Zirkelschluss, da das Leben des Mythos in diesem Abschnitt, finde ich also sehr interessant, wie die Geschichte eigentlich oder die Gegenwart die Bibel erklärt und die Bibel Legitimation für die Gegenwart ist. Also das, ja, aber Eroberung, Besiedlung, Stammvolk. Und er sagt, ich bezweifle, ob ein zerstreutes und zerteiltes Volk, das kein Land hat, imstande ist zu begreifen, ja, den Inhalt dieser Worte. Die verstehen das gar nicht. Sie haben zwar Eroberung durchgeführt, wussten aber gar nicht eigentlich, was sie in gewisser Weise, was sie taten. Wir wissen, also das ist ganz merkwürdig, wie er da argumentiert. Sie waren die Handelnden, aber doch nicht irgendwie im Verständnis dessen, was sie taten. Und wir können das jetzt, also sie haben etwas getan. Und wir begreifen eigentlich erst, wir haben den Begriff davon. Also ich finde diese Argumentation so sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Nein, ich glaube, man muss ja verschiedene Epochen auseinanderhalten. Also wir haben einmal die Phase der Eroberung zur Zeit Josuas, die Ben-Gurion als historisch ansieht. Und dann die kurze Zeit, wo Israel unabhängig im Land gelebt hat. Und dann kommen die vielen Jahrhunderte der Zerstreuung, wo Juden eben kein Land und keine Unabhängigkeit hatten und nicht die Möglichkeit hatten, irgendwas zu erobern. Und auf die Weise kommen sie nach Ben-Gurions Meinung, haben sie nicht mehr die Möglichkeit, die ältesten Bücher, die von der alten Geschichte erzählen, zu verstehen, weil das eben eine Realität ist, die völlig unterschiedlich ist. Und erst diejenigen, die jüdische Unabhängigkeit im eigenen Land wieder restauriert haben, haben sozusagen eine Lebenswirklichkeit, die ähnlich der Generation Josuas ist und die in der Lage ist, das nachzuvollziehen.
Ah, so, jetzt
und damit spricht er im Grunde genommen der gesamten rabbinischen Tradition ab, dass sie in der Lage war, die Bibel authentisch auszulegen.
Ja.
Das
ja,
ist natürlich
ja
auch etwas mit der sehr weit verbreiteten zionistischen Negation von allem, was in der jüdischen Diaspora geschaffen worden ist und eben auch eines großen als der jüdischen religiösen Literatur zu tun hat.
Also, jetzt habe ich das erst verstanden. Ich wusste nicht.
Ja, ey, man muss das auseinandernehmen in die unterschiedlichen Phasen. Herr Müller.
Ja, wir haben ja hier den schönen Begriff gebotener Trieb bei den Gibeonitern. War doch geboten, gell?
Oder ja, also wir hatten diese Texte in Texten der Mischna, dass es einen gebotenen Krieg gibt, den die rabbinische Tradition mit den Kriegen Josuas.
Aber wir hatten kein Beispiel genannt und konnten wahrscheinlich keins sagen, dass also eines der Völker, die drei Fragen gestellt bekamen, dass die sich unterworfen haben. Und hier ist ja das erste Mal, dass die Gibeoniter auf diese drei Fragen gesagt haben, wir bleiben, was also nach der damaligen Definition die absolute Kapitulation bedeutete. Wurden denn diese Gibeoniter tatsächlich dann Juden im Sinne der Yahweh-Religion?
Das muss man wohl schon sehen, auch weil sie eben später in den nachexilischen Büchern als die Netinim kommen, die gemeinsam mit anderen Israeliten aus dem babylonischen Exil zurückkommen.
Das heißt also, die Juden, die Sieger bei Giger, der Gibeoniten, waren so tolerant, dass sie die zwar als Bürger in der zweiten Reihe betrachtet haben, aber ihnen ihre Religion ließen. Oder ist das eine?
Nein, die Religion eben nicht gelassen hat. Also in der Bibel wird dazu nichts gesagt. Die Religion der Gibeoniter spielt in der Bibel überhaupt keine Rolle. In der späteren rabbinischen Tradition gehört ja zu den Bedingungen, einen solchen Friedensschluss wie den der Gibeoniter anzunehmen, dass sie auch die noachitischen Gebote und damit den Glauben an den einen Gott oder das Absehen von Götzendienst annehmen. Also in dem Sinne kann man wohl nicht sagen, dass man ihnen ihre Religion gelassen hat. Und den gebotenen Krieg hatten wir gesehen, der wird in der rabbinischen Tradition als der Krieg Josuas definiert, eben zur Eroberung des Landes, wo dann eben die Ausnahme kommt, eben wenn man sich unterwirft wie die Gibeoniter, geht das, während eben die Kriege Davids außerhalb des Landes Kanaan als erlaubter Krieg gehen. Aber wir hatten ja auch einen Text gehabt Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo es darum ging zu sagen, im Grunde genommen gibt es aber auch die verbotenen Kriege, auch sozusagen, was kann man im Analogieschluss folgern, wenn es gebotene und erlaubte Kriege gibt, gibt es auch den verbotenen. Und da wurden auch einige Theorien angeführt zu sagen, dass der gebotene Krieg zur Zeit Josuas ein einmaliges Ereignis ist und sich nie wiederholen kann. Und es wurde sogar auch ein Rabbiner zitiert. Und hier sehen wir, wie das völlig umbricht und man eben ja der Meinung ist, das Modell des gebotenen Krieges Josuas auf heutige Verhältnisse übertragen zu können. Herr Haller.
Ja, entschuldigen Sie bitte, wir sind ja schon spät dran. Ich hoffe, ich halte das jetzt nicht zu lang auf. Aber was mich gerade
wirklich. Wer rausgehen möchte oder muss, kann das ja tun.
Also was mich jetzt gerade sehr beeindruckt hat, was mir überhaupt nicht klar war, dass Sie sagten oder angedeutet haben, dass in Israel heute tatsächlich von Seiten der Zionisten offensichtlich eine gewisse Geringschätzung auch der rabbinischen Tradition des Judentums da zu sein scheint. Spielt das wirklich da im Alltag und auch im Miteinander eine Rolle? Weil die ja im Grunde genau diese Auslegungstradition, wie sie Ben Gurion oder auch andere Zionisten haben, überhaupt nicht teilen.
Ja, also der klassische säkulare Zionismus, der hat wirklich alles Rabbinische negativ gesehen. Also wie auch Amnon Raskrakotzkin in seinem Buch zeigt, Das klassische säkulare jüdische Narrativ stoppt im Jahre 135 mit dem gescheiterten Bar Kochba-Aufstand und setzt wieder ein Ende des 19. Jahrhunderts mit der zionistischen Besiedlung. Und man interessiert sich nicht für alle rabbinische Traditionen dazwischen. Es hat sich inzwischen natürlich insofern geändert, dass ja ein religiöser Zionismus entstanden ist, der einerseits ja die rabbinische Tradition bewahrt, sie andererseits aber zionistisch interpretiert. Da werden wir ja ein relativ radikales Beispiel in 2 Wochen für bekommen, wie das Shlomo Aviner mit dem Buch Josua macht. Und mit solchen Interpretationen können sich dann vielleicht auch Säkularen ein Stück noch eher anfreunden. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr starkes, das starke Unkenntnis da. Und wie Sie das ja selber auch schon ein bisschen merken konnten, rabbinische Texte sind nicht etwas, die kann man aufschlagen und lesen. Also wenn man nicht gelernt hat, die mit ihren Schlüsseln zu lesen, ist das auch für säkulare Israelis, die fließend Hebräisch lesen, durchaus nicht so einfach. Und ich glaube, da gibt es auch einfach viele Dinge, die säkularen Israelis gar nicht klar sind. Herr Schurbes.
Ich möchte Sie bitten, dass Sie mir noch mal die letzten 2 Sätze mit den Siedlern noch mal ein bisschen anders erklären oder überhaupt erklären. Das sind die letzten beiden Sätze auf
ja,
dem Blatt.
Ich weiß, was Sie meinen. Ja, also was vorher im Text gesagt wurde, dass der Zionismus schon ein Problem hat mit der Vollstreckung des Banns, was hier mit dem modernen Wort Völkermord im Grunde genommen übertragen ist. Und man von daher das Buch Josua nicht lehren konnte, indem man sich konzentriert auf den Völkermord. Das konnte man ja auch ein bisschen sehen in den Unterrichtsvorschlägen. Da wurde dieses Thema eigentlich so gut wie nicht behandelt. Aber man behandelt ja, man hat sich niedergelassen. Wie ich es auch bei Kaufmann gesehen habe, der eben sagt, die ethnische Niederlassung, die ist das, was uns den Staat geben wird, das ist das, was wichtig ist. Und das klingt im Vergleich harmlos, obwohl das natürlich auch nicht harmlos ist, denn man kann ja nicht siedeln, ohne vorher dafür gesorgt zu haben, dass die, die vorher da waren, verschwinden. Aber man kann sozusagen sprachlich und in seinem Bewusstsein einen weniger brutalen Schwerpunkt legen, sozusagen. Ich denke, darum geht es. Das werden wir auch im religiösen Zionismus noch ein bisschen mehr sehen. Wir hatten ja in der rabbinischen Auslegung, wir hatten das schon in ein paar Beispielen bei denen, die beim Buch Deuteronomium dabei waren. Da hatte ich ja manchmal Texte von Rabbiner Zvi Yehuda Kook, der ja auch ganz wichtig für die Siedlertheologie ist, gebracht. Und der beruft sich immer wieder auf Nachmanides, auf Ramban, der ja von dem Gebot spricht, das Land zu erobern und zu besiedeln. Und da ist eben auch, gibt es im religiösen Zionismus unterschiedliche Tendenzen. Der frühere religiöse Zionismus betont eher das Gebot, das Land zu besiedeln. Also okay, wir kaufen Land, wir gründen dort Dörfer, während eigentlich seit 1967 das Erobern in den Vordergrund getreten ist. Also auch da ist die, ich glaube nicht, dass den säkularen Zionisten bewusst war, aber für den religiösen Zionismus, für den ja dieses Gebot, das Land zu besiedeln und zu erobern, ganz wichtig geworden ist, macht diese Unterscheidung zwischen Besiedeln und Erobern einen ganz wichtigen Unterschied. Herr Smith.
Ich wollte nur sagen, dass ich vielleicht nächste Woche nicht dabei bin. Ich weiß nicht, wo ich bin in Hamburg, ich weiß nicht, ob ich da dann mitmachen kann. Das wollte ich eigentlich noch sagen.
Ja, schade, wenn Sie nicht dabei sind, aber Sie können ja auf jeden Fall nachlochen dann. Also nächstes Mal geht es um die Archäologie, also sowohl um, was wir ja bis jetzt auch schon immer wieder gesehen haben, um archäologische Ansätze, die sagen, dass das wirklich alles mehr oder weniger so historisch ist und natürlich auch die besonders durch Israel Finkelstein bekannten Theorien, die das ablehnen und einen Gegenansatz sozusagen bringen. Das werden wir also ein bisschen mehr sehen beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Woche. Okay.